Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter
und mit Claudia Frick. Herzlich willkommen zu Folge 124. Und nur damit du auch auf dem Laufenden bist, Claudia, diese Folge, wenn die Leute, die sich das erste Mal anhören können, dann ist kurz vor Halloween. Wir sind schon Ende Oktober,
weil wir jetzt Spooky Season.
Ja, wir müssen jetzt langsam wieder in den normalen Rhythmus kommen und aus unseren diversen konfusen Sommerfolgen, also die Folgen waren nicht konfus, aber unsere Aufnahmesituation war oft konfus, weil wir teilweise zu Zeiten aufgenommen haben, die aus Sicht der Veröffentlichung der Folge weit in der Vergangenheit lagen. Also wir nähern uns jetzt langsam wieder einer einigermaßen zeitsynchronen Situation. Also wir sind jetzt Anfang Oktober und die Folge wird gesendet Ende Oktober, nur dass du weißt, mit was die Hörerschaft es jetzt zu tun bekommt, während sie diese Folge hört.
Das heißt, ich fühle mich wirklich so auch schon in Sync mit den Leuten, die zuhören, weil ich lese gerade auch schon mein Halloween-Buch.
Ah ja.
Von daher, siehst du, passt. Perfekt. Apropos die letzten Folgen. Wir haben ja in der letzten Folge, wir haben alle in den letzten Folgen ein bisschen was gehört zum Mitschnitt vom Klimabenefits vom 1. Juni 2024.
Genau.
Das war aus der Kulisse Wien. Da habt ihr Science Busters und zusätzlich noch ein paar weitere Personen, die über Klima und Klimaaktivismus reden, einiges erzählt.
Ja, war eine nette Veranstaltung damals. Da waren natürlich sehr viele Leute aus der Kunst- und Kabarett-Szene mit dabei. Die habe ich nicht in den Mitschnitt getan, sondern nur die Leute, die aus Wissenschaft und Aktivismus mit dabei waren. Und da gab es eine, glaube ich, kurze Nummer von mir, wo ich darüber gesprochen habe, wie man den IPCC-Bericht mit einem Glas Bier anschaulicher gestalten kann. Ich habe mit Martin Puntigam darüber gesprochen und dann gab es noch Beiträge von Peter Iwaniewicz, Journalist, Kolumnist beim Falter Stadtzeitung aus Wien, der sehr schön, sehr lustig über diverse Tiere und Naturthemen gesprochen hat. Und dann Julian Schütter, der österreichische Ex-Skifahrer, Profi-Skifahrer, der vom Profi-Skifahren zum Klimaaktivismus gewechselt ist, aus allen möglichen Gründen, die er da ja auch sehr ausführlich erklärt hat. War ein netter Abend.
Ja, das klingt auch wirklich nett. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich über diesen Sommer mit den ungewöhnlichen Folgen sehr viel positives Feedback bekommen. Also ich wurde zum Beispiel so völlig auf einer Konferenz von einer Person angesprochen, die ich auch noch gar nicht kannte. Die meinte, du bist doch und du machst doch und war ganz begeistert von unserem Podcast ganz im Allgemeinen. Und dann haben mir ganz viele Leute auch geschrieben, dass sie die Folge von uns so toll fanden, wo der Mitschnitt aus dem Radio,
genau,
den wir gemacht haben. Genau, also das ist einfach richtig wunderbar. Da gab es ja doch einiges an begeisterten Stimmen. Das hat mich gefreut. Also gerne mehr melden, wenn euch was gut gefällt. Das erheitert mir den Tag. Also wirklich, ich war den ganzen Tag sehr erfreut.
Das ist doch schön. Und diese Radiosendung, die gibt es jetzt dann nach der Sommerpause auch wieder regelmäßig. Einmal im Monat, soweit ich mich erinnere, gibt es die Sendung, wo die Science Busters plus diverse Gäste Fragen der Leute, die im Radio anrufen, zum Thema Klima beantworten. Das nächste Mal, 11. November, da bin ich mit dabei. Ich weiß nicht, wer gerade sonst noch mit dabei ist. Und die Chancen stehen gut, dass du vielleicht auch mal wieder mit dabei bist, wenn es dein Terminkalender erlaubt, weil sonst wärst du viel öfter mit dabei.
Ja, genau. Es ist mehr so eine Frage der Lehrveranstaltung. Ja. Gucken wir mal.
Schaut in die sozialen Medien zu den Science Busters Accounts. Da werdet ihr regelmäßig darüber informiert, wenn wieder so eine Radiosendung stattfindet.
Ja. Finde ich super. Okay, so, und worüber reden wir jetzt heute?
Heute reden wir über Wetter und Klima. Wir sprechen über das, was Mitteleuropa vor ungefähr einem Monat beschäftigt hat und zum Teil immer noch beschäftigt. Wir reden über das Hochwasserereignis, das im September diesen Jahres, im September 2024 stattgefunden hat. Und ich spreche unter anderem deswegen darüber, weil es ein sehr interessantes Thema aus Sicht der Klimaforschung ist, auch weil es ein Thema ist, das mich persönlich betroffen hat. Also ich sag gleich ganz zu Beginn, dass mir nichts passiert ist. Niemanden, dem ich persönlich kenne, ist was passiert. Mein Haus steht noch. Ich habe keine irgendwie gearteten finanziellen Schäden zu tragen gehabt. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie den Anschein erwecken. Ich würde mich da in eine irgendwie geartete Betroffenen- oder Opferrolle hinein reklamieren wollen, weil es ja auch wirklich Menschen gab durch dieses Hochwasserereignis, die massiv betroffen waren. Allein in Österreich gab es 5 Todesopfer und europaweit noch viel mehr. Also da gab es Menschen, die wirklich alles verloren haben bis hin zum Leben und ganz viele Menschen, die zwar nicht gestorben sind, aber deren Leben trotzdem komplett durcheinander ist. Also da möchte ich mich gar nicht rein reklamieren in diese Art der Opferrolle, aber ich habe halt mitten in der Gegend gelebt oder lebe immer noch mitten in der Gegend, die halt massiv betroffen war, und habe das halt alles live mitbekommen. Und es hat nicht viel gefehlt, dass ich dann vielleicht auch betroffen gewesen wäre. Also insofern habe ich das als Anlass genommen, einerseits das Ganze mir wissenschaftlich anzuschauen, aber eben auch ein bisschen aus persönlicher Sicht, worüber ich erzählen will.
Ich bin wirklich gespannt, weil ich meine, solche Sachen gehen ja oft auch Hand in Hand, ne? Also man ist betroffen und man interessiert sich für die Forschung drumherum.
Ja, und ich habe zuerst überlegt, ob ich diese Folge, ob die Folge vielleicht vorziehen sollen, vor die Archivfolge, aber dann habe ich gedacht, es ist eigentlich nicht so schlimm, wenn da ein bisschen Zeit zwischen dem Ereignis und der Besprechung von uns liegt, weil es ist oft nicht gut, wenn man Neuigkeiten oder aktuelle Ereignisse sofort gleich bespricht, weil dann fehlt die Distanz, dann fehlen auch die Informationen vielleicht. Ja. Da habe ich gedacht, das schadet jetzt nichts, wenn da jetzt ein Monat Pause dazwischen ist, weil interessant ist es immer noch und am Ereignis selbst hat sich auch nichts geändert. Also macht's nichts, wenn da jetzt ein paar Wochen Pause waren zwischen dem Ereignis und dem Ding. Fangen wir vielleicht mal mit dem an, was war. Ja, also erstmal aus meiner persönlichen Sicht. Ich war damals klingt so, als würde ich da irgendwie schon vor 50 Jahren erzählen, aber.
Nee, ein, zwei Monate
ja. Her, ja. Also, ich war im September noch in Graz im Süden von Österreich. Da haben wir von den Science Busters gerade Fernsehaufzeichnungen gemacht. Es war 11., 12. September, Mittwoch und Donnerstag. Und ich weiß, dass der Mittwoch noch ein schöner sonniger Tag war. Es sind ganz viele Studis draußen gesessen an der Uni, wo wir aufgezeichnet haben, was man so macht als Mensch an einer Uni. Man sitzt rum und trinkt Kaffee, hat eine schöne Zeit.
Ja, ich streite es nicht ab, ich lache nur drüber.
Ja, und studiert natürlich auch ein bisschen, so ist es auch nicht. Genau. Ich weiß, das Wochenende davor war ich noch Fahrradfahren. Da bin ich noch bei schönsten, tollsten, wärmsten Sommerwetter mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Also da war noch nicht mal abzusehen, zumindest von dem, was man so erlebt hat, dass da jetzt vielleicht sich mal an diesem langen, heißen Sommerwetter irgendwas ändern würde. Und am zweiten Tag, wo wir in Graz die Fernsehsendung gemacht haben, da hat schon ein bisschen schlecht ausgesehen. Also es war jetzt nichts, wo man gesagt hätte, meine Güte, war ein bisschen bewölkt, hat ein bisschen geregnet ab und zu, aber jetzt auch nicht so, dass du dir gedacht hättest, meine Güte, was passiert da jetzt? Wie wir dann zurückgefahren sind am Freitag, dem 13. September, da hat schon ordentlich geregnet. Das war schon richtiges Mistwetter, also wirklich Regen, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt, da ist jetzt Regen. Und dann ging es halt dann weiter, Samstag, ich werde das natürlich alles noch später noch genauer ausführen, aber am Samstag, da haben dann die Flüsse schon wirklich angefangen, massiv Hochwasser zu führen, zu steigen. Es sind die ersten Dinge passiert. Am Sonntag, dem 15.09., da war es dann wirklich schon heftig, da war es arg. Das war dann wirklich da, wo man so Sondersendungen den ganzen Tag im Fernsehen hatte. Am Montag ist es langsam ein bisschen weniger geworden, aber anders, wo dann wieder stärker und später am Tag auch wieder stärker mit dem Regen. Und erst am 17. September, dem Dienstag, hat das Ding angefangen aufzuhören. Also wir reden jetzt wirklich hier so von 4 Tagen. Wirklich Extremwetterereignis, ein 4-Tages-Ereignis, mit dem wir es zu tun bekommen haben, vor allem eben in Ostösterreich, aber auch in Südosteuropa, Italien, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und so weiter. Da ist auch ordentlich was passiert. Aber ich werde mich jetzt in meiner Besprechung erstens wissenschaftlich allgemein drauf konzentrieren und dann natürlich, wenn ich persönlich rede, über das, was in Österreich passiert ist. Aber das war eh so der Hotspot, wenn man so will, von dem ganzen Ereignis. Also passt es ja auch. Jetzt muss ich am Anfang ganz kurz in deinem Fachgebiet wildern, weil es geht ja um Meteorologie. Und ich dachte, ich erkläre mal kurz die Ausgangslage. Du darfst und sollst mich bitte gern korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle. Die Ausgangslage war halt so ein Skandinavien-Tief mit einem starken Temperaturabfall. Also da ist die Temperatur wirklich so innerhalb von einem Tag was 20 Grad kälter als vorher. Also zuerst waren wir noch bei über 20 Grad und dann waren es plötzlich 10 Grad. Also es ist wirklich ein starker Kaltlufteinbruch gekommen. So wo polare Kaltluft ist vom Norden in den Süden gekommen bis zum Mittelmeerraum. Und dann ist aber dieses Tief wieder zurückgezogen Richtung Mitteleuropa. Und zwar auf einer sogenannten 5B-Zugbahn. Das war so ein Begriff, den man in den Medien da sehr oft gehört hat, der sehr oft erklärt worden ist. Sehr oft hat man gesagt VB, weil das V war ein römisches 5. Und ich habe wirklich geschaut, ich habe kurz mal recherchiert, um was es da genau geht bei diesen VB-Zugbahnen oder 5B-Zugbahnen, je nachdem. Und ich habe rausgefunden, der Kerl, der das erfunden hat, also nicht erfunden hat, aber der diese ganzen Zugbahnen über Europa und das Mittelmeer klassifiziert und erforscht hat, war ein gewisser Wilhelm Jakob van Bebber, ein deutscher Meteorologe. Und ich habe gedacht, okay, van Bebber, VB-Zugbahn passt doch, aber tatsächlich,
das ist oh mein Gott, ja.
Dass er nach dem benannt ist. Aber tatsächlich hat der halt einfach geguckt, wo können da so diese ganzen Tiefdruckgebiete durch die Gegend Gegend ziehen und die durchnummeriert römisch 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch unterklassifiziert mit den lateinischen Buchstaben A, B, C, D und so weiter. Und die, von der wir jetzt reden, war halt Typ 5 Unterklasse B, also 5B.
Ja, genau, das stimmt, weil es gibt, glaube ich, irgendwie so 1 A, B, C und genau, so. Ja. Genau, also, ja.
Mhm. Fand ich einen lustigen Zufall. Und dann habe ich noch weiter geschaut, wer dieser Van Beber war, halt Meteorologe, und er hat eine Promotion geschrieben, wo er untersucht hat, nämlich hier so historische Wetterereignisse, um zu zeigen, warum der Mensch das Klima nicht verändern kann.
Schlecht gealtert, sag ich mal.
Ja, okay, aber wie gesagt, wir wollen jetzt da nicht über den Jakob van Beber reden, vielleicht schauen wir uns den mal an. Aber jedenfalls, wie gesagt, wir hatten ein Tiefdruckgebiet, kam vom Norden, kalte Luft, die ist bis ins Mittelmeer gekommen, oder nicht ins, übers Mittelmeer gekommen, und hat dort dann Feuchtigkeit aufgenommen und diese Feuchtigkeit wieder zurück nach Mitteleuropa gebracht. Das ist so eine klassische Situation, das gab es jetzt auch früher schon, diese Wetterlagen, wo da halt dann irgendwie Wasser aus dem Mittelmeerraum nach Mitteleuropa kommt. Aber diesmal war es halt wirklich viel. Es war so viel, dass sehr viele damit Probleme bekommen haben, über die wir dann später noch reden werden. Bevor ich das mache, habe ich aber auch nochmal gedacht, okay, wir haben ja jetzt wirklich schon in unseren vergangenen Folgen viel über Wetter, viel über Klima gesprochen. Was haben wir denn eigentlich schon besprochen zu dem Thema? Ja, dachte ich, ich gucke doch mal rein in den IPCC-Bericht, den wir durchbesprochen haben, um zu schauen, was stand denn da drin? Und da haben wir damals in Folge 17 über das Kapitel 8 des ersten Teils gesprochen. Da ging es um ja so Wasser, wenn ich mich richtig erinnere, und Wasserzyklus und so. Und da stand drinnen, dass, das ist jetzt eine allgemeine Aussage, jetzt nicht speziell auf Mitteleuropa bezogen, aber da stand drinnen, dass eben die Veränderung im Wasserzyklus und die Extreme sich stärker als der Durchschnitt ändern werden in den meisten Regionen der Welt. Also diese ganzen Veränderungen im Wasserzyklus werden sich stärker ändern als bisher, und die Niederschlagsextreme werden in so gut wie allen Regionen der Welt stärker werden, auch wenn der jahreszeitliche Durchschnitt beim Niederschlag sinken wird. Also das klingt, als wäre es ein Widerspruch, aber ist es nicht. Also die Durchschnittsmenge wird sinken. Das heißt, es wird sehr viel mehr lange Trockenphasen geben, aber die Extremniederschläge, die werden steigen. Also es kommt dann halt nicht so immer wieder mal ein bisschen was, sondern es kommt ganz, ganz, ganz lang nichts und dann ganz viel. Und im Mittel ist es weniger als früher, aber das, was kurzfristig viel kommt, ist mehr als früher kurzfristig viel gekommen ist.
Ja.
Das war so die Vorhersage, das, was wir in Kapitel 8 gesehen haben, was für die Zukunft projiziert worden ist. Und wenn man sich überlegt, ich meine, Kapitel 8 ist geschrieben worden, wahrscheinlich irgendwann so 2019, 2020 rum. Also das ist auch schon wieder fast 5 Jahre her. Also die haben, wenn die davon der Zukunft reden, dann sind wir da schon fast.
Ja, das stimmt. Wow, ja, oh Gott, das ist schon. Gott, wann kommt der nächste nochmal? Naja, gut.
Und dann habe ich noch geschaut in Kapitel 12 des ersten Teils. Das haben wir in Folge 26 besprochen. Die Folge hat den Titel gehabt, ein Wetterbericht für die ganze Welt, weil es da halt wirklich so um die Zukunft, Klima-Wetter-Zukunft von den diversen Regionen der Welt gegangen ist. Und wenn man sich da anschaut, was für Europa drin stand, ich glaube, diese Abbildung haben wir damals nicht besprochen. Das war Abbildung 12.9, aber kann man nochmal reinschauen. Da kann man sich genau anschauen, wie die 100-jährlichen Fließmengen in den Flüssen von Mitteleuropa sich ändern werden. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, dass genau da, wo jetzt diese ganzen Hochwasserereignisse stattgefunden haben, aber nicht nur dort, in ganz Mitteleuropa, dass da überall ein sehr, sehr starker Anstieg prognostiziert wird. Also so vorausgeschickt, das, was jetzt passiert ist, war nichts, was die Klimaforschung irgendwie übersehen hätte. Also das war im Prinzip genau das, was sie gesagt hat, dass sowas passieren könnte.
Ja, das, was wir leider erwarten.
Ja. So, aber bevor wir jetzt dann zum Rest der Klimaforschung kommen, möchte ich mal kurz erzählen, was ich so da persönlich erlebt habe. Also ich bin nach Hause gekommen, an diesem Freitag war es, Freitag der 13. Na schau, Freitag der 13. September.
Oi, oi.
Und habe gesehen, okay, es regnet schon ordentlich. Also es war halt jetzt Regen, aber jetzt so nichts, wo man sich gedacht hätte, da ist jetzt irgendwie was Arges im Kommen, wenn man nicht die Wetterberichte davor gehabt hätte und gekannt hätte. Aber das werde ich später auch noch sprechen, was da alles schon vorhergesagt war. Aber wenn man es jetzt einfach mal so als Ereignis an sich betrachtet, diesen Freitag, dann hätte ich gedacht, okay, jetzt regnet es endlich mal ordentlich. Das gehört eh, weil der Garten ist ja schon fast mehr Steppe als Wiese bei mir. Also da kann es eh nicht schaden, wenn da ein bisschen Wasser runterkommt. War halt ja schieres Wetter, wie man so sagt. Und ich habe gedacht, okay, kann ich jetzt nicht mehr Radfahren, muss ich halt mal zu Hause sitzen. Aber dann hat man halt schon gesehen, dass wirklich viele Flüsse, gerade so im Waldviertel, also die Region nördlich von Wien, dass da schon die Pegelstände steigen. Bei mir in der Nähe ist auch ein Fluss, da hat man jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber naja, man ist schon mit einem gewissen unguten Gefühl ins Bett gegangen, weil man gewusst hat, das ist jetzt ein Regen, der hört jetzt nicht auf. Das war ja die Vorhersage, die man gekannt hat, die auch ziemlich genau war. Der Regen, so wie jetzt ist, der bleibt jetzt erstmal ein paar Tage und da wird noch was kommen. Dann am nächsten Tag, am Samstag, da war es dann schon ordentlich. Also ich war dann morgens spazieren kurz, habe Brötchen vom Bäcker geholt und wie gesagt, da wo ich wohne, in Baden bei Wien, da fließt auch ein Fluss durch, die Schwechat. Das ist so ein typischer Wienerwaldfluss, der kommt halt da aus der Region so ein bisschen südlich von Wien, wo die Alpen anfangen, wo ganz viele so kleine Bächen durch die Wälder und Hügel fließen und der fließt dann halt da durch Baden durch und dann weiter, bis er irgendwo bei Wien in die Donau reinfließt. Also so ein normaler kleiner Fluss, der üblicherweise, da kannst du durchgehen. Es gibt, glaube ich, keinen Punkt jetzt so im näheren Gebiet, wo man da nicht einfach durchgehen könnte, wenn man wollte. Kannst da nicht wirklich schwimmen. Wie gesagt, der ist höchstens knöcheltief. Also kein Fluss, wo man jetzt sagt, hui, arger, hinterhältiger, gefährlicher Fluss.
Sondern eher so zum Durchwarten.
Genau.
So Hunde planschen drin.
Genau, in den heißen Sommern da im Helenental, gleich bei mir, das ist halt da, wo nicht Stadtgebiet ist, sondern eben so bewaldetes Gebiet. Da das, im Sommer, da sitzen die Leute im Wasser drin, die stellen sich Stühle da in den Fluss rein und sitzen da und machen da Party und lesen Bücher. Also das ist halt,
schönes... How to cope with the heat.
genau. Und im Stadtgebiet fließt er halt so durch einen Kanal, ist übertrieben, aber der ist halt so links und rechts gemauert und dann sind da halt die Häuser, aber da ist unten der Fluss und dann sind da locker 3 Meter, 4 Meter, bis dann irgendwo mal die Häuser anfangen. Und wie ich da beim Bäcker war, der ist so, sowohl der Bäcker als auch der Fluss, das ist so bei mir, keine Ahnung, sind das ein paar hundert Meter. Ich bin in einer Minute hingegangen und da habe ich schon gesagt, okay, da ist jetzt deutlich mehr Wasser drin als sonst. Immer noch nicht so viel, dass ich mir denke, hui, sowas habe ich noch nie gesehen. Also wenn es stärker regnet, dann sehe ich schon mal, dass da in dem Fluss mehr Wasser drin ist. Aber wie gesagt, man hatte gewusst, es kommt noch mehr. Habe dann im Wesentlichen die Nachrichten weiterverfolgt und auch gesehen, wo halt sonst noch wo was passiert. Da, wo meine Eltern wohnen, in Krems an der Donau, da ist auch so ein kleiner Fluss, die Krems, der direkt neben der Wohnung meiner Eltern ist, aber die Wohnung meiner Eltern ist zum Glück stark erhöht. Aber auch da hat man schon gesehen, okay, der steigt, es sind schon Straßen gesperrt, die Leute machen sich schon bereit, den Hochwasserschutz aufzustellen und so weiter. Und am Sonntag ist es dann noch ein bisschen ärger geworden, der 15., da ist ganz Niederösterreich, also das komplette Bundesland rund um Wien rum, größtes Bundesland Österreichs, das Bundesland, wo ich auch gewohnt habe, das komplette Bundesland zu Katastrophengebiet erklärt worden, was auch selten ist, kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass das komplette Bundesland mal Katastrophengebiet war. Da sind dann auch die Flüsse jetzt wirklich angestiegen. Ich war Sonntagmorgen nochmal bei dem Fluss und da dachte ich, okay, der war jetzt wirklich so hoch, wie ich es wirklich noch nie gesehen habe. Wenn da noch ein paar Zentimeter dazugekommen wären, dann wäre er aus dem Stadtkanalbett raus. Dann wäre Baden überschwemmt gewesen. Zu mir hätte es wahrscheinlich immer noch nicht gereicht, weil da doch noch ein bisschen erhöht was ist. Also, dass mein Haus jetzt durch eine Überschwemmung der Schwechat beeinträchtigt ist, da hätte noch mehr passieren müssen. Aber da hat es mir da keine Sorgen gemacht. Ich habe mir eher Sorgen gemacht über das Wasser, das dann halt irgendwie sonst irgendwo reinkommt. Weil es ist ja nicht nur der Fluss und auch jetzt nicht nur die Sturzfluten, die wir gesprochen haben, da war jetzt auch keine große Gefahr von der Sturzflut, aber wenn es da wirklich tagelang mit diesen Mengen regnet, dann ist das Wasser halt überall. Das kommt aus dem Grundwasser, das kann quasi im Keller hochkommen, war jetzt bei mir auch nicht die große Sorge, aber es ist im Hof zum Beispiel, ist so ein Abfluss und wenn der voll läuft, der Abfluss, der Kanal und das Wasser dann aus dem Kanal rauskommt, naja, dann braucht es 10 Zentimeter steigen und es ist bei mir im Wohnzimmer, weil ich bin halt im Erdgeschoss und dann läuft das voll. Also da habe ich mir dann schon ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich nicht vielleicht irgendwelche Wertsachen in das eine obere Stockwerk, was ich habe, schaffen soll, wir drauf gekommen sind, dass wir eigentlich gar nicht so viele Wertsachen besitzen, eigentlich gar keine. Aber also außerdem, keine Ahnung, wie Computer oder sowas und ein Fernsehapparat, aber meine Güte, ja, dann habe ich meinen Laptop in mein Büro im zweiten Stock raufgetragen und eine Kamera darauf getragen und ansonsten ja halt persönliche Dinge, hat man ja auch überlegt, aber ich kann jetzt nicht.
Bilder, vielleicht nicht digital hat.
Das war halt das Problem. Also ich habe zwar unten ein großes Erdgeschoss, aber oben dann halt nur so ein 20 Quadratmeter Zimmer, wo das mein Büro ist und ich kann jetzt nicht irgendwie 50 Quadratmeter Erdgeschoss in 20 Quadratmeter Dachgeschoss einräumen, das funktioniert auch nicht so gut. Das heißt, im Wesentlichen habe ich gedacht, okay, wenn das aus dem Kanal kommt, dann kommt's halt. Tatsächlich ist Wasser in die Wohnung eingedrungen, deshalb will ich jetzt nur damit ich es auch erwähnt habe, wie wenig passiert ist. Es hat aus der Wand im Klo getropft, und zwar da, wo die Deckenbeleuchtung montiert war. Da ist Wasser rausgetropft, was ich gemerkt habe, als ich am Klo das Licht anschalten wollte und dann einen Kurzschluss hatte. Ja, also es war auch wahnsinnig stürmisch. Ja, das heißt, das Wasser hat sich auch überall reingetrieben, in jede Ritze, die irgendwo war. Da muss irgendwie so viel Wasser in die Wand gekommen sein, dass es halt dann bei mir aus der Steckdose rausgetropft ist.
Boah. Ja, aber aus der Steckdose schon, ja.
Also wie gesagt, es war nicht schlimm bei mir. Ich habe die Sicherung rausgenommen und dann halt ein paar Tage später wieder eingeschaltet. Und das, wo ich wirklich direkt betroffen war, war halt, dass ich halt 2 Tage lang am Klo kein Licht hatte. Ja, kann man auch überleben. Also wie gesagt, mir ist nichts passiert. Aber ich habe halt schon gemerkt, wenn das jetzt noch ein bisschen mehr geworden wäre, dann hätte auch hier was passieren können. Dann wäre vielleicht die Schwächert so stark angestiegen, dass vielleicht doch Wasser gekommen wäre. Dann wäre das Grundwasser so angestiegen, dass es aus dem Kanal rauskommt oder irgendwie so. Und bei mir dann doch das Erdgeschoss überschwemmt. Es war auch ein wahnsinniger Sturm, und das war, was mir am meisten Sorgen gemacht hat. Direkt gegenüber von meiner Wohnung steht ein sehr, sehr großer Kastanienbaum, und wenn es den umhaut, dann gut, er kann in viele Richtungen umfallen, und eine davon ist die Richtung, wo er dann auf das Haus trifft, wo ich wohne. Hätte auch passieren können. Also es war knapp, würde ich sagen, und bei sehr vielen Menschen war es halt nicht knapp. Also selbst in Wien sind Wohnungen evakuiert worden. Das ist komplett absurd. Das Wien ist eine extrem hochwassersichere Stadt. Aus Gründen, die werde ich jetzt nicht im Detail erklären, aber Wien hat sich wahnsinnig gut um Hochwasser gekümmert. Die haben da wirklich eigentlich Kapazitäten für 1000-jährliche Ereignisse und so. Aber selbst da gab es ein paar kleine Bäche, die aus dem Wienerwald gekommen sind, wo Leute dann evakuiert werden mussten. Das ist, man kann, wegen Hochwasser in Wien evakuiert zu werden, das ist, ich weiß nicht, das ist so, wie, keine Ahnung, in einem Murenabgang in Hamburg, weiß ich nicht. Also irgendwie, das ist wirklich was komplett absurde Nachricht ist. Es hat dann auch die Mobilität überhaupt nicht mehr funktioniert. Zugverkehr war in fast ganz Niederösterreich eingestellt. Da sind keine Züge mehr gefahren. Straßen waren überall gesperrt. Es waren Autobahnen gesperrt. Jetzt nicht durch böse Klimaaktivisten, die sich irgendwo angeklebt haben, sondern ironischerweise fast an der Stelle, wo sich tatsächlich mal Klimaaktivisten auf der Autobahn angeklebt haben, um die zu blockieren, war die Autobahn komplett überschwemmt. Da ist wirklich, ist das Wasser einen halben Meter auf der Autobahn gestanden. Konnte ja nicht gefahren werden. Also
halber Meter,
ja. Ungefähr, das war jetzt geschätzt aus Bildern, kann auch ein bisschen weniger gewesen sein, aber ist ja wurscht, wenn da Wasser steht auf der Autobahn, sodass man nicht mehr durchfahren kann. Dann
nicht mehr fahren,
ja. Und es waren wirklich absurde Mengen. Also in St. Pölten, Landeshauptstadt von Niederösterreich, sind in ein paar Tagen 420 Liter pro Quadratmeter runtergekommen. Mhm. Und das, ich habe mal geschaut, 420 Liter sind 3 Badewannen ungefähr. Also stell dir vor, du nimmst 3 Badewannen voll Wasser und schüttest die auf einen Quadratmeter, und das sind viele Quadratmeter.
Das ist wirklich viel, krass.
Ja, ein bisschen was kann versickern, aber geht's halt in die Flüsse, dann geht's ins Grundwasser, der Boden kann nichts mehr aufnehmen. Also da ist, ich spare mir jetzt hier eine Auflistung der ganzen Schäden, weil das wird ewig dauern, bis ich da alle Dörfer, alle Städte, alle Gebiete, wo irgendwo was war, erkläre, welche Sachen da passiert sind. Aber es ist halt wirklich, ja, es ist absurd viel Regen runtergekommen, absurd viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen, ganze Dörfer sind überschwemmt worden, vereinzelt wirklich, also wirklich das Dorf halt mal, es war weg, ja, sowas gab's. Und das haben vielleicht auch Leute im Ausland gesehen, der Wienfluss, ja, das ist auch so ein kleiner Fluss, nicht die Donau, sondern gibt auch einen zweiten Fluss, nämlich den Wienfluss, der kommt auch so aus dem Wienerwald, und das ist normalerweise ja auch so ein Kanal durch die Stadt, und der steht da auch vielleicht knöcheltief drinnen, ist halt wirklich so ein Rinnsal, schaut auch ein bisschen erbärmlich aus, zumindest in der Stadt, ein bisschen außerhalb der Stadt, da ist er teilweise renaturiert, da schaut er ein bisschen netter aus, aber in der Stadt ist das halt so ein, da wo der dritte Mann gedreht worden ist und so weiter, das kennt man auch, da ist in diesen Kanälen und so weiter, und der ist wirklich, das war ein 1000-jährliches Ereignis. Also der war so hoch, dass wirklich das Wasser dann in die U-Bahn, die daneben durchläuft, durch diesen Tunnelkanal, rübergeschwappt ist. Ja, also da ist die U-Bahn ausgefallen in Wien, weil das Wasser darüber geschwappt ist. Also es war ein Ereignis, das wirklich ja in der Form noch niemand gesehen und erlebt hat. Und ich fand es halt auch ein bisschen ja gruselig. Wie gesagt, mir ist nichts passiert, auch niemanden, den ich persönlich kenne, ist was passiert. Also eine Freundin, die haben das Wasser halt so ein bisschen vor der Haustür gehabt, haben das Wasser ein bisschen im Keller gehabt, aber es war jetzt, ja gut, deine Freundin von mir ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, die hat dann schon Dinge erlebt, die sie sonst nicht erlebt hat, aber auch der ist nichts passiert, weil es sind ja 5 Menschen gestorben in Österreich, eine Person davon Feuerwehrmann, andere Personen waren ältere Menschen, die nicht mehr irgendwie aus ihren Häusern gekommen sind oder halt, die da drin geblieben sind, weil sie nicht informiert waren oder sonst irgendwie ja vergessen wurden. Weiß man nicht genau, was da alles passiert ist, aber es sind ja auch Menschen gestorben und da ist mir zum Glück nichts passiert. Aber es war eine sehr gruselige Situation, selbst wenn man nicht betroffen war. Vor allem, weil man ja das Ganze dann trotzdem mitbekommt. Also es ist ja dann wirklich das 24 Stunden lang da quasi Sondersendung im Fernsehen gelaufen. Und da war ein Ding, das möchte ich erzählen, das hat mich sehr beeindruckt, das falsche Wort, aber auch ein bisschen betroffen gemacht. Da haben sie also die klassischen Bilder, die man kennt, so hier Krisenzentrale, hier Politiker sitzen rum und machen sich wichtig und diverse Feuerwehrleute und andere Krisenstabsleute und Katastrophenschutzleute, die halt probieren, ihren Job zu machen. Und dann haben sie irgendwie einen der oberen Feuerwehrkrisen Katastrophenschutzleute interviewt. Ich weiß nicht mehr, welcher das genau war. Und haben ihn gefragt, naja, was kann man denn jetzt machen? Was soll man denn jetzt tun, so zur Vorbereitung? Und da erwartet man sich vielleicht, dass der dann sagt, sich nicht in Gefahr bringen, auf die Behördenanweisungen hören, auf die Feuerwehrleute hören, jetzt nicht irgendwie probieren, Sachen zu retten, nicht mit dem Auto irgendwo durchs Wasser fahren, wenn man sich denkt, ah, das geht schon noch, nein, das lasst das und so weiter. Also sowas erwartet man sich und das haben sehr viele Menschen sehr oft gesagt. Aber was der gesagt hat, war, das Wichtigste, was man tun kann, ist, sich wirklich, wirklich klar machen, dass man selbst betroffen sein könnte.
Mhm. Ja.
Das fand ich spannend, weil ich bin ja auch da gesessen in der Wohnung mit dem Ring rundherum, mit all dem, was ich erzählt habe, mit dem Fluss, der immer höher und höher steigt, gleich in der Nähe. Und ich habe auch gesagt, mir passiert schon nichts, uns passiert schon nichts, weil es ist ja noch nie was passiert. Mir ist noch nie das Haus vom Hochwasser weggespült worden. Das ist mir noch nie passiert. Dann hat man das Gefühl, das ist zwar alles ganz dramatisch, aber es passiert nicht. Es passiert den anderen. Ja, es gibt überall Dürre, Hitze, Waldbrand, Überschwemmungen, aber mir passiert es ja nicht. Und das ist irgendwie so ein Gedanke, der eigentlich komplett falsch ist, weil nur was mir bis jetzt noch nicht passiert ist, heißt es ja nicht, dass es mir in Zukunft auch nicht passieren wird.
Ja, das stimmt.
Und das hat mich dann wirklich sehr, sehr beschäftigt, dass der das gesagt hat. Man muss sich klar machen, dass man selbst betroffen sein könnte. Und ich glaube, das ist, ich meine, der wird es jetzt nicht so auf einer wissenschaftsphilosophischen Ebene gemeint haben, sondern genauso wie er es gesagt hat. Aber das ist auch was, woran die ganze Klimaforschung, nicht die Klimaforschung, aber das, was aus der Klimaforschung folgen sollte, irgendwie ein bisschen Probleme hat. Man muss sich klar machen, dass wir von dem allem betroffen sind, was da in der Klimaforschung gesagt wird.
Ja, es geht nicht um andere, genauso, es geht wirklich auch um uns und unsere Leben, ja.
Da habe ich, während ich da saß und mir die ganzen Katastrophenberichte angeschaut habe, habe ich mir wirklich sehr, sehr intensive Gedanken darüber gemacht, dass ich tatsächlich betroffen sein könnte davon. Ich meine, ich war es am Ende zum Glück nicht, aber es waren keine schönen Gedanken, was sich da macht, weil du siehst ja dann auch parallel dazu die ganzen Menschen, die betroffen sind davon.
Ja, ja.
Und dann gleich gesagt, was machst du jetzt, wenn jetzt hier, was mache ich jetzt, wenn jetzt hier tatsächlich das Wasser kommt und meine Wohnung weg ist. Ja, also es ist jetzt nicht so, ich habe das Haus nicht gebaut, das Körper nicht. Also das, da habe ich jetzt dann keinen Schaden, habe bei anderen einen Schaden, aber ja, alles, was so mein Leben ausmacht an Dingen, ja, das ist, kann ja dann doch einiges sein, sowohl materiellen als auch immateriellen Wert, das ist dann vielleicht weg. Ja, was mache ich dann? Oder wie bereite ich mich darauf vor? Was tue ich dann? Wann würde ich tatsächlich sagen, okay, jetzt haue ich ab? Würde ich das sagen? Würde ich sagen, nein, das geht schon noch, ich bleib noch da, pass auf, oder ich räume noch schnell was raus, oder wäre ich so schlau zu sagen, nein, es ist zu gefährlich und ich gehe jetzt. Man denkt sich vielleicht, ja, ich bin schlau genug, um zu gehen, bevor es gefährlich wird, aber mache ich das dann auch wirklich? Ja,
ja, ich meine, das mache ich das auch wirklich, das weiß man wirklich erst in dem Moment, also es ist echt schwierig. Ja.
Ja, also das hat mich, bis dieser eine Satz, der hat mich da wirklich sehr lange beschäftigt. Also und ich glaube, das sollte auch ein Satz sein, der andere Stellen noch sehr viel mehr beschäftigen sollte, weil, wo wir jetzt beim wissenschaftlichen Teil sind, das Ganze wird ja nicht besser. Leider. Es haben sich natürlich, wie es jetzt in den letzten Jahren immer bei extremen Wettereignissen ist, sofort alle gefragt, Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt Klima? Ist das einfach nur Pech mit dem Wetter oder ist das jetzt was, was wirklich mit der Klimakrise zu tun hat? Und dementsprechend gab es ja dann auch Forschung. Wir haben auch in früheren Folgen, ich glaube Folge 24, 25 oder 25, 26 mit der Friederike Otto gesprochen, die uns erklärt hat, wie die Attributionsforschung funktioniert und die auch von der World Weather Attribution Organisation erzählt hat, wo sie mit dabei ist, deren Job es eben genau ist, möglichst schnell herauszufinden, ob ein bestimmtes Extremwetterereignis mit der Klimakrise zusammenhängt und wie sie es tut. Und das ist in dem Fall natürlich auch passiert. Bevor wir schauen, was da jetzt die World Weather Attribution rausgefunden hat, verweise ich nochmal kurz auf das Climate Meter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das erst durch diese Sache entdeckt. Das ist so eine Art Schnellattributionsanalyse. Das wird von der EU und der französischen Forschungsgemeinschaft vom CNRS finanziert, so ein Projekt, wo man wirklich halt sehr schnell Sachen attribut attributieren, sagt man so.
Aber ja, ich würde es mal,
ja, ich sage einfach zuweisen. Also wo man sehr schnell den Zusammenhang zwischen Wetter und Klima feststellen will. Und wenn man auf die Homepage geht, dann sieht man das auch. Die haben das wirklich mit so einem Tacho quasi angezeigt. Da gibt es halt irgendwie, wenn du das auf einen Blick anschauen willst, da siehst du hier den Sturm Boris. Das war anscheinend dieses Ding. Das heißt ja auch, glaube ich, Annette hieß es in Deutschland. Also die haben unterschiedliche Namen, die Dinger. Je nachdem, wer den Tiefdruck und Hochdruck und Stürmen die Namen gibt. Aber in dem Fall siehst du hier Sturm Boris. Und dann hast du da so ein Tacho. Der kann grün sein, gelb sein, rot sein, je nachdem, wo er hinzeigt. Und grün wäre, ja, das ist einfach natürliche Variation im Wettersystem. Oder rot, verstärkt durch die Klimakrise, durch den Klimawandel. Und einen zweiten Tacho, der sagt, ja, sowas gab es eh in der Vergangenheit auch immer schon. Oder das ist jetzt wirklich was Einzigartiges, was Neues, was wir noch nicht gesehen haben. Und in beiden Fällen hat diese Schnellattribution eben gezeigt, ja, das ist etwas, was durch die Klimakrise tatsächlich verstärkt wird. Und das ist etwas, was eher in die Richtung kommt, Event, das wir noch nicht gesehen haben. Dann gab es ein paar Tage später eine recht ausführlichere Studie eben von dieser World Weather Attribution, die man sich auch frei im Internet anschauen kann, verlinke ich auch. Es reicht aber, wenn man jetzt nur die Ergebnisse haben will, wenn man sich die Pressemitteilung anschaut oder nicht die Pressemitteilung, oder die Kurzversion dieser Studie, die auf der Homepage veröffentlicht ist. Und da haben sie zuerst mal festgestellt, dass diese 5B-Lagen, dass es da jetzt keinen wirklich guten Hinweis gibt, dass die jetzt häufiger auftreten als früher. Die sind generell nicht so häufig, aber es gibt jetzt kein Anzeichen bis jetzt anhand der Daten, dass das häufiger passiert durch die Klimakrise als vorher. Aber das ist ja nur ein Ding, weil die Frage ist nicht nur, ob diese spezielle Wetterlage häufiger ist, sondern was passiert, wenn diese spezielle Wetterlage eintritt.
Eintritt, ja.
Und da wissen wir auch, und alle, die den Podcast gehört haben und alle, die ein bisschen grundlegende Ahnung von Physik haben, wissen, dass je wärmer die Atmosphäre wird, desto mehr Wasser passt rein. 7% mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen pro Grad, dass sie wärmer ist. Und allein dadurch kann man schon sagen, okay, ja, wärmere Luft über Mittelmeer, und das das Mittelmeer sehr, sehr warm ist, haben wir auch in der vergangenen Folge schon besprochen. Da habe ich mir jetzt die Nummer gar nicht mehr aufgeschrieben. Aber du hast erzählt, warum das Mittelmeer in den letzten Jahren so extrem heiß ist. Und ja, extrem heißes Mittelmeer, dann kommt da halt auch extrem viel Feuchtigkeit rein. Und genau das haben die jetzt dann eben auch in ihren Attributionsstudien nochmal im Detail bestätigt. Sie haben gesagt, solche schweren Viertagesregenfälle, die sind doppelt so häufig und 10% intensiver geworden seit der vorindustriellen Zeit. Also das ist schon mal der Befund. Also jetzt schon mal doppelt so häufig und 10% intensiver. Und wenn du dir jetzt anschaust, wie es weitergeht, wenn wir uns so eine 2-Grad-Erwärmung anschauen, was wir haben werden, mehr oder weniger in den nächsten Jahren.
Bald.
Dann kommt da nochmal 5% drauf, was die Intensität angeht. Also zu dem, was ich schon gesagt habe, nochmal 5%. Und nochmal eine 50-prozentige Steigerung in der Häufigkeit. Und sagen sie auch explizit, es ist eine konservative Abschätzung, weil diese Modelle bekanntermaßen, das wissen sie auch, dazu neigen, so stark Regen zu unterschätzen.
Das heißt mehr, stärker, und das ist auch nur die untere Basis, auf der wir uns bewegen.
Also das, was wir jetzt hatten, eben mit Ereignissen, Hochwasserereignissen, je nach Region und Fluss von 100-jährlichen, 300-jährlichen, 1000-jährlichen Hochwässern, das ist etwas, was erstens mal jetzt schon häufiger ist als früher, was in Zukunft noch häufiger wird und was in Zukunft auch noch viel intensiver wird. Also es war jetzt nichts, wenn ich sage, es war nichts, was Außergewöhnliches ist, dann ist das absolut falsch. Es war extrem außergewöhnlich und extrem heftig. Aber das ist jetzt nichts, wo wir sagen können, hui, jetzt haben wir das geschafft und jetzt können wir wieder weiterschauen, sondern das wird nochmal passieren und dann wird es stärker passieren.
Man muss sich das ja nicht nur vorstellen, ne, mit den Schäden, mit dem Wiederaufbau, mit den, und all, aber auch diese Angst, dieses Leben damit, ne, was ist ja schon, das ist einfach wahnsinnig belastend für alle, ja, für uns alle.
Also und wenn man sich die Zusammenfassung oder das Schlusswort von dieser Studie anschaut, dann stehen da noch ein paar Sätze drin, die ich gerne noch hier im Podcast zitieren würde. Da sagen sie zuerst einmal, diese Flut 2024 war well forecasted. Die war sehr gut vorhergesagt. Das stimmt auch. Mhm. Also man hat es wirklich schon fast eine Woche vorher gewusst, dass das passieren wird. Ja. Und auch in dem Ausmaß passieren wird, dass es wirklich extreme Niederschläge geben wird. Das, und auch genau, wo es geben wird. Das war gut vorhergesagt. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass man sich gut darauf vorbereiten konnte. Das haben auch alle, zumindest hier in Österreich, gesagt von den diversen Organisationen. Im Vergleich zu früheren Hochwassern in der Region, so 2002 gab es auch ein ganz starkes, war das wirklich etwas, wo man sich gut darauf vorbereiten konnte. Und das hat natürlich auch geholfen, dass die Folgen nicht nicht ganz so dramatisch waren, wie sie sein hätte können, wenn man das irgendwie nicht so lange vorher gewusst hätte. Also das ist etwas, wo wir tatsächlich positive Folgen des wissenschaftlichen Fortschritts haben. Wir können das jetzt sehr viel besser vorhersagen als vorher. Und uns besser vorbereiten als vorher. Aber, sagen Sie auch in dieser Arbeit, im Schlusswort, ich zitiere es mal auf Englisch, Infrastructure and Emergency, ich sag's nochmal auf Englisch, aber gescheit, Infrastructure and Emergency Management Systems built after lessons learned from previous floods have been severely tested and in many cases overwhelmed by the sheer magnitude and scale of this flood event. Ja, also obwohl man Bescheid wusste und obwohl man sich vorbereitet hat, obwohl man Hochwasserschutz verstärkt hat, Rückhaltebecken gebaut hat und so weiter, obwohl man erstens gewusst hat, was kommt und zweitens aus der Vergangenheit gewusst hat, was kommen könnte und sich vorbereitet hat, sind wir an die Grenzen gekommen beziehungsweise haben die Maßnahmen nicht ausgereicht. Und jetzt der letzte Satz, der dann auf diesen Satz gefolgt ist. But climate models show that events like this and worse could become more frequent in future. Also trotz allem, was wir schon gemacht haben, worauf wir uns vorbereitet haben, hat es teilweise nicht gereicht und es wird in Zukunft öfter und schlimmer werden. Steht in dieser wissenschaftlichen Arbeit als Schlusswort drin.
Das tut weh.
Und es war auch ein bisschen ja Glück, wenig sagen, mit dabei, aber weil es eben im September stattgefunden hat und weil es teilweise in den Alpen dann durch diesen Kaltlufteinbruch schon so kalt war, ist ein großer Teil oder ein Teil des Niederschlags in Form von Schnee runtergekommen, der halt dann erstmal auf den Bergen oben liegen geblieben ist. In Obertauern zum Beispiel, das ist so ein ich glaube, das Oberösterreich, weiß ich jetzt gerade nicht genau, weil einfach so ein Skiort, Skigebiet in Österreich, da ist, glaube ich, in ein paar Tagen und in einem Tag 90 Zentimeter Neuschnee runtergekommen. Ja, und in anderen Bergregionen genauso. Wenn das Zeug auch noch alles als Wasser runtergekommen wäre, dann hätte es in vielen Bereichen dann vielleicht auch nicht gereicht, da wo es gerade noch so gereicht hat. Also das war meteorologisches Glück, dass wir einen Teil von diesem extremen Niederschlag in Form von Schnee kurzfristig speichern konnten. Wenn der schmilzt dann wahrscheinlich auch noch irgendwann und dann kriegst du wieder Probleme, aber es war halt nicht so.
Es erstreckt das Ganze, die Wassermenge ein wenig länger, ja.
Also es war wirklich ein Ereignis, was in Zukunft vielleicht auch in den Lehrbüchern stehen wird, wo man sagt, okay, wir haben gewusst, was kommt, wir haben uns vorbereitet, aber wir haben immer noch unterschätzt, was das Klima für uns zu bieten hat. Ja. Mhm. Und jetzt zum Abschluss nochmal zurück zum Persönlichen, weil man kann sich ja fragen, okay, jetzt ist es passiert, was folgt daraus? Und zuerst mal will ich so ganz persönliche Auswirkungen auf mich. Ich habe schon gesagt, dass sehr viel auch von Verkehrsinfrastruktur beeinflusst worden ist und kaputt gemacht worden ist. Unter anderem die Weststrecke der österreichischen Bundesbahn. Das ist wirklich eine absolut zentrale Bahnstrecke in Österreich. Das ist die, die so von Wien Richtung Westen führt. Wien, St. Pölten, Linz, dann weiter, je nachdem, Richtung Salzburg, Richtung Innsbruck, Tirol, Vorarlberg und so weiter. Oder wenn du da abbiegst, Richtung Passau, Richtung München, Darmstadt, Frankfurt. Also da fährt wirklich ein Großteil des österreichischen und auch mitteleuropäischen Verkehrs drüber. Also wenn du jetzt nicht zufällig gerade nach Süden, nach Graz willst, dann geht eigentlich alles nur über diese Weststrecke. Also jetzt mal der Fernverkehr, der Regionalverkehr hat vielleicht noch andere Auswahlstrecken. Aber diese Weststrecke, das ist wirklich eine extrem wichtige Strecke. Vor 20 Jahren ist die auch erneuert worden, dass sie eben noch schneller ist, das Ganze. Und die ist komplett im Arsch. Also nicht komplett, aber die ist wirklich so beeinträchtigt worden, dass da die ÖBB sagt es nicht genau. Sie sagt ein dreistelliger Millionenbetrag. Das kann jetzt alles sein. Das kann fast eine Milliarde sein. Weiß man nicht, hat sie nicht gesagt.
Das ist eine kleine Spannweite.
Und normalerweise ist es klar, wenn du so ein Extremwetter hast, dann ist halt mal der Fahrplan durcheinander und dann gibt's vielleicht eine Zeit lang mal so einen Notfahrplan oder irgendwie sowas und dann regelt sich das alles wieder. In dem Fall hat die ÖBB gesagt, das ist alles so kaputt. Wir machen jetzt einfach müssen einen komplett neuen Fahrplan für Österreich machen. Diese Weststrecke, die wird bis Ende des Jahres mindestens außer Betrieb sein. Da wird kein Zug drüber fahren. Es gibt halt eine Ausweichstrecke, die alte Weststrecke, wo man jetzt noch drüber fahren kann. Zuerst gerade eingleisig, jetzt dann vielleicht schon zweigleisig. Aber da kannst halt nicht so viele Züge drüber fahren. Und da, wo du fährst, braucht man länger. Gestern bin ich nach St. Pölten gefahren. Und normalerweise brauche ich von Wien nach St. Pölten eben mit dem Schnellzug über die Weststrecke, keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas. Gestern bin ich 50 Minuten gefahren. Das ist eben wirklich etwas, was ganz konkret dann jetzt mein Leben betrifft, dass ich da jetzt irgendwie nicht mehr fahren kann. Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Sondern, was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo weiter weg will? Ich muss zum Beispiel Ende des Monats nach Berlin. Nicht aus privaten Gründen oder sowas, nicht irgendwie zum Shopping oder so, sondern beruflich, im Auftrag der Wissenschaftskommunikation. Ja, ich muss dort Wissenschaftskommunikation machen und das ist mein Job und das muss ich jetzt machen. Ich muss nach Berlin. Ich habe mir natürlich auch schon lange vorher Zugfahrkarten gekauft, weil ich habe zum Glück einen Job, wo ich einen Teil meiner Arbeit auch im Zug erledigen kann und von Wien nach Berlin fährt ein Zug, der fährt dann zwar, keine Ahnung, 7-8 Stunden, mal mit Umsteigen, mal ohne Umsteigen, je nachdem, aber okay, sitze ich halt einen Tag im Zug und arbeite ein bisschen was vor mich hin oder mache ein Nickerchen, was auch immer. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie noch berücksichtige, dass die Deutsche Bahn ja nicht mehr so beieinander ist, wie es früher mal war, dann brauche ich vielleicht 9 oder 10 Stunden, aber okay, fahre ich halt einen Tag früher hin, fahre einen Tag später weg, ist okay, sitze ich halt im Zug und arbeite. Jetzt ist aber dann auch die Deutsche Bahn nicht mehr über die Weststrecke gefahren. Die haben auch sämtlichen Fernverkehr eingestellt. Deutsche Züge sind nicht mehr nach Österreich reingefahren, weil sie auch nicht konnten. Und da weiß auch keiner, wie sich das in Zukunft genau verändern wird, bis die Weststrecke wieder läuft. Woraufhin dann meine Tickets, die ich mir gekauft habe, wo ich dann geschaut habe, was sagt jetzt die Deutsche Bahn zur Situation? Die Deutsche Bahn sagt, Fahrt gestrichen, ersatzlos. Also nicht irgendwie klicken Sie hier für eine alternative Verbindung, nein, einfach gibt's nicht, die Fahrt weg. Ja. Tickets konnte ich stornieren, das ist okay, aber ja, was mache ich jetzt? Wenn ich weiß, dass ich muss nach Berlin, Deutsche Bahn ist eh schon unzuverlässig genug, wenn jetzt die österreichische auch noch unzuverlässig ist, ja, dann ist es fraglich, ob ich da an einem Tag überhaupt bis Berlin komme und zurück. Dann, keine Ahnung, muss ich, um diese Arbeit da in Berlin erledigen zu können, dann muss ich 2 Tage anreisen, muss ich vielleicht irgendwo in München übernachten und dann weiterfahren und zurück. Auch wenn ich eine Woche unterwegs für einen halben Tag arbeiten in Berlin, das geht auch nicht. Was mache ich jetzt? Ich habe kein Auto, okay, ich könnte mit dem Auto nach Berlin fahren, dann bin ich eins hätte, aber habe ich ja nicht. Aber wenn ich eins hätte, könnte ich hinfahren, dann bin ich auch, keine Ahnung, lang unterwegs, 8 Stunden vielleicht und kann in den 8 Stunden aber nichts arbeiten, aber okay, wäre eine Möglichkeit. Und tatsächlich, und das ist jetzt das, was die Konsequenz der Geschichte ist, tatsächlich fliege ich jetzt mit dem Flugzeug dahin, weil das ist die einzige Möglichkeit.
Ja, und, ich sehe es schon, ja.
Und weil sonst geht es ja genau da, das möchte ich nicht gern machen, aber darauf läuft es hinaus. Und das ist jetzt das, was ich gemeint habe, die Folgen dieses Ereignisses. Wir haben jetzt ein Ereignis, das, wie uns die Forschung sagt, durch die Klimakrise verstärkt worden ist. Wir haben ein Ereignis, das die Infrastruktur so zusammengeschmissen hat, dass ich jetzt keine andere Wahl habe, als eine klimaschädliche Mobilitätsvariante zu wählen, obwohl ich eigentlich eine weniger klimaschädliche Mobilitätsvariante wählen wollte, aber die ist kaputt gemacht worden durch die Klimakrise und es gab keine ausreichenden irgendwie Reserven. Die Politik hat sich da nicht ausreichend drum gekümmert. Und ich kann jetzt nicht irgendwie, man kann sich sagen, das ist jetzt genau der Punkt, wo man so mit individuellen Entscheidungen, mit individuellen Tätigkeiten nicht weiterkommt. Ich kann jetzt, dieses ganze europäische Mobilitätsgeflecht kann ich durch individuelle Entscheidungen nicht beeinflussen. Also die ÖBB ist auch zitiert worden oder der Sprecher der ÖBB hat gesagt, unsere Infrastruktur ist ausgelegt für ein 100-jährliches Hochwasser. Gegen solche Ereignisse sind wir gewappnet, aber das Hochwasser in dieser Dimension hat es in dieser Region noch nie gegeben. Ich will jetzt da ÖBB keinen Vorwurf machen, kann jetzt nicht sagen, dass sie jetzt seit dem letzten IPCC-Bericht mal schnell ihre Bahn umstellen hätten müssen, damit sie auch das aushalten. Aber auch da kann auch was verlinken, da ist sehr viel auch in den letzten Jahrzehnten passiert, wo Hochwasserschutz nicht so gut gemacht worden ist, wie er gemacht werden hätte können, aus Korruptionsgründen und so weiter, wo die Politik da wieder irgendwo involviert war. Also da sieht man halt genau, die Welt, so wie sie ist, ist nicht darauf eingestellt, dass das Klima sich so verhält, wie es tut. Und deswegen sind wir in diesem Teufelskreis gefangen, dass ich jetzt, weil die Klimakrise so extrem geworden ist, ich mich klimaschädlich verhalten muss, weil es die Politik, die Welt, die Gesellschaft nicht geschafft hat, das so zu organisieren, dass ich es anders machen könnte. Ich kann sagen, ich kann zu Hause bleiben, aber gut, dann muss ich mir einen anderen Job suchen. Also das hilft mir auch nicht weiter.
Ja, oder ja, also gerade in der Situation ist es dann einfach, man hat nicht wirklich eine Wahl. Natürlich hätte man die immer, aber es geht ja auch um Lebensgrundlage. Ja.
Womit wir jetzt zur letzten Pointe kommen, man hat nicht immer die Wahl. Doch, man hat die Wahl, man hat ab und zu die Wahl, nämlich in einer Demokratie zur Wahl zu gehen. Und 2 Wochen nach diesem Ereignis war in Österreich Nationalratswahl, also quasi Bundestagswahl in Deutschland, heißt bei uns Nationalratswahl. Und es ist das passiert, was tatsächlich alle vorhergesehen haben, so ungefähr wie bei der Klimaforschung. Es hat exakt die Partei gewonnen, ist das erste Mal stärkste Kraft in Österreich geworden, die absolute Klimaleugnerpartei ist, die nachweislich, kann ich auch verlinken, eine schöne Recherche, mit den ganzen Klimaleugner-Lobbys in den USA zusammenhängt, die behauptet, da gibt es keinen Grund für davon auszugehen, dass die Klimakrise menschengemacht ist und Klimaschutz ist nur Hysterie und Klimaaktivismus sind sowieso alles Terroristen, die eingesperrt gehören. Also die FPÖ, unsere rechtsextreme Partei, ist stärkste Partei geworden mit fast 30%. Da hat es überhaupt null Einfluss gehabt, dass kurz davor die Klimakrise halb Österreich lahmgelegt hat. Das hat niemanden beeindruckt, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Leute haben trotzdem die Partei gewählt, die am wenigsten bereit ist, irgendwas gegen die Klimakrise zu tun als vorher. Wir haben die Wahl, aber sie wird anscheinend nicht.
Nee. Genommen. Nee, es geht eher in die andere Richtung. Also hier in Deutschland ja genauso. Das ist ja eher gerade die große Austrittswelle aus klimafreundlichen Parteien. Auch aus den richtigen Gründen teilweise.
Die FPÖ, die bei uns jetzt diese Wahl gewonnen hat, so dramatisch, das ist nicht die Partei, die dafür sorgt, dass ich in Zukunft besser, komfortabler und einfacher mit dem Zug durch die Gegend fahren kann. Ja, das ist die, die gerne das Tempolimit in Österreich abschaffen will. Die sagt, wir brauchen mehr Straßen und wir müssen den Autofahrern wieder mehr Rechte geben und wir müssen irgendwie die Mobilität wieder mehr für Autos machen und nicht nur öffentlich und so weiter. Also das ist genau die Partei, die dafür sorgt, dass ich in Zukunft vielleicht öfter mit dem Flugzeug fliegen muss, weil dann nicht mal mehr der Zug überhaupt nicht mehr irgendwie gescheit fährt.
Ist extrem, extrem traurig. Also eigentlich darf es so nicht sein und es muss anders gehen. So. Also es kann nicht sein, dass wir auf solche Sachen ausweichen müssen.
Es ist ja so, wie es ist. Und ich weiß nicht, vielleicht muss die Welt noch katastrophaler werden. Vielleicht muss das Ganze wirklich irgendwie mal nicht jetzt irgendwie 3 Monate gesperrt, die Weststrecke, sondern wirklich ja irreparabel kaputt sein, damit sich irgendwas ändert. Oder ich weiß es nicht, was wie die Welt, wie schlimm es werden muss, bis tatsächlich sich das durchsetzt, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass sich alle wirklich klar machen, dass sie davon betroffen sind. Weil erst dann kann sich, glaube ich, auch oder wird sich dann irgendwie auch das politische Momentum so ändern, dass da tatsächlich was passiert.
Ja, aber vielleicht. Es wäre traurig, wenn es.
Weil die Mehrheit, glaube ich, hat immer noch das Gefühl, das geht sie nichts an.
Ja, andere sind betroffen, andere Teile der Welt. Nope, das ist nicht so. Wir sind es alle.
Ja, okay. Das war mein wissenschaftlicher / persönlicher Bericht vom Hochwasser 2024 in Mitteleuropa.
Ja, danke dir dafür. Das gesamte Überblicksthema. Es ist natürlich schade, dass du betroffen warst, aber wie gesagt, wir werden alle demnächst solche Geschichten zu erzählen haben, denke ich. Okay, ja, dann bleibt jetzt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Und ich kann ja einen kleinen Ausblick geben, weil ich ja weiß, was kommt. Ich sagte, es wird verhagelt.
Wir machen ein herbstliches Double Feature zu schlechtem Wetter.
Ja, genau. Von Wasser von oben und unten geht's zu Eis von oben. Genau, also nächstes Mal geht's um Hagel und vielleicht auch ein bisschen um Graupel. Und bis dahin können wir wieder sagen, ne, wie ich eingangs schon gesagt, wenn ihr uns Feedback geben wollt zur Folge, zu dieser Folge, anderen Folgen oder ganz allgemein, dann freuen wir uns echt über Nachrichten oder wenn ihr uns persönlich ansprecht. Das geht natürlich auch immer. Ansonsten schreibt gerne eine E-Mail an podcast@dasklima.fm oder schreibt hier auf unserer Webseite einfach unter die Shownotes der entsprechenden Folge einen Kommentar. Das geht auch unter dasklima.fm. Und wenn ihr uns natürlich auf irgendwelchen Plattformen abonnieren wollt, freut uns das auch. Positive Bewertungen freuen uns auch. Ja, und weitererzählen hilft. Tatsächlich freue ich mich auch immer wieder, wenn Leute sagen, ich habe von X da und dazu was gehört. Oder wenn Leute mir ihren Fortschritt mitteilen, in welcher Folge sie gerade sind. Oder ich bin erst nach dem IPCC-Bericht eingestiegen, weil das ist ja schon ein langer Brocken. Ich verstehe es. Genau, und wir haben ja jetzt auch schon eigentlich super viele Folgen nach dem IPCC-Bericht, die man noch hören muss.
Genau. Und der nächste Bericht wird irgendwann kommen und ich sage auch danke für alles, was ihr an Feedback uns liefert. Ich habe nochmal gerade kurz den E-Mail-Ordner aufgemacht. Eine Frage, die auch oft kommt, hat mit dem Klima eigentlich nichts zu tun, aber sie kommt oft, darum beantworte ich sie jetzt hier nochmal. Holger wollte hier von uns wissen, wo unsere Musik her ist.
Ja. Oh Gott, stimmt. Die Frage kommt wirklich auf mich. Ja, voll. Ja.
Das ist tatsächlich, es ist kein Musikstück, das irgendwo irgendeine Band geschrieben hat oder sowas. Es gibt Menschen, deren Job es ist, Musik zu komponieren, die für Medienproduktionen verwendet wird. Da kann man Musik kaufen und die in sein Computerspiel tun oder kann damit eine Fernsehdokumentation, was ist das musikalische äquivalent Bildern bemusiken, also musikalisch hintermalen. Man kann sich dort Jingles kaufen für Radiosendungen, für Podcasts, und ich habe dort eben ein Musikstück gekauft. Das gehört jetzt nicht mir persönlich, das kann man da, glaube ich, immer noch kaufen, wenn man es für was anderes haben will, aber ich habe die Rechte daran gekauft, das für den Podcast zu verwenden, und dort ist das her. Caseland hieß die Firma, glaube ich, wo ich das gekauft habe. Das ist jetzt der wenig beeindruckende Hintergrund dieses Musikstücks.
Ja, aber die Leute sind trotzdem emotional bei dem, bewegt vom Musikstück, und ich ja auch. Also wir hören es ja auch immer am Anfang, und das ist so der Trigger, so jetzt geht's los mit dem Podcast.
Ihr könnt das jetzt nicht irgendwie im CD-Geschäft gibt's ja auch nicht mehr. Ihr könnt es jetzt nicht irgendwo auf einer Platte kaufen.
Kannst du es nicht auf Spotify bereichen?
Nee, das darf ich, glaube ich, nicht. Also,
ich glaube nicht, genau.
Ich habe nur die Rechte gekauft, um das als Podcast-Intro zu verwenden.
Ja.
Ja, wie gesagt, vielen Dank für euer Feedback. Wir lesen das immer, und wenn es passt, dann bauen wir es auch in unsere Folgen ein. Und auch vielen Dank, sage ich auch nochmal, für die mittlerweile durchaus recht zahlreiche finanzielle Unterstützung, die ihr uns gebt. Da ist auch einiges zusammengekommen, und das freut natürlich auch, wenn die Arbeit ein bisschen, weil es ist ja Arbeit, es ist ja nicht nur Hobby, ja, sondern es ist ja Arbeit, wenn die honoriert wird, und es fallen auch Kosten an von Technik und Hosting und so weiter. Also das freut uns auch, wenn ihr das macht. Also vielen, vielen Dank, und wie Claudia schon gesagt hat, am meisten freut es uns, wenn ihr euch das anhört, und das könnt ihr in 2 Wochen wieder tun, trotz der bisschen ungemütlichen Voraussage von Claudia, dass es um Hagel und Graupel gehen wird. Also bereitet euch vielleicht eher mit einer Tasse Tee vor, bevor ihr die Podcast-Folge dann runterladet.
Ja,
in 2 Wochen.
Irgendwie so ein Helm zum Schutz.
Genau. Des Kopfes. Passt. Dann bis in 2 Wochen, und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Wollte das nochmal schauen, wie die Beschreibung von unserem Intro war. Das war auch irgendwie sowas sehr, sehr Komisches, aber ich finde es jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht, das Stück, das wir da jetzt genommen haben.
Wenn du es noch findest, dann reichst doch nach in den Shownotes.
Ja, es war irgendwas Episches. Ich glaube, der Titel ist irgendwas mit Epic irgendwas, weil es natürlich sehr episch ist, unser Ding.
Es trifft. Ja, ich meine, ja, ist ja auch episch alles.
Kann man schauen, ich kann mir jetzt immer schon einloggen, schon. Doch, Epic Piano, so hieß das.
Epic Piano, das ist der Song. So. Vielleicht sollten wir ihm doch noch einen Namen geben.
Das Klimalied. Das klingt irgendwas von den Grünen aus den 80ern.
Das Klimalied, das ist doppelt das. Das Klimalied.
Ja, das klingt irgendwas, was die Grünen so in den 80ern geschwind. Doch,
ja.
Genau, hier ist
Epic. Wo man klatschen kann.
Ja, Epic Piano. Motivierender und inspirierender Track mit Klavier und Orchester. Sehr gut geeignet für Trailer, Drohnenflüge, Präsentationen oder Videogames.
Wir sind weder ein Drohnenflug, noch ein Videogame, noch... okay.
Ja, aber...
Okay, wenn ihr den Titel für dieses tolle Stück habt, sagt Bescheid.